Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Klima, Klimaschutz in allen Facetten. Also bei uns heute im Programm. Wir fragen gleich, welchen Beitrag eigentlich die energetische Sanierung von Hochschulgebäuden fürs Klima leistet, wie hoch da der Anteil ist und wie das praktisch geht, wenn beispielsweise mit der Abluft von Computern ganze Gebäude geheizt werden. Klima in Bildung und Beruf, unser Schwerpunktthema heute. Und damit herzlich willkommen zu Campus und Karriere. Mein Name ist Leonard Amel. Zugige Flure, kalte Hörsäle, bröckelnde Fassaden, das kennen manche von ihrem aktuellen Studium oder erinnern sich vielleicht noch. Dass deutsche Hochschulgebäude bisweilen ziemlich schlecht in Schuss sind, darüber berichten wir hier regelmäßig. Und der schlechte Zustand, der hat auch Auswirkungen auf die Klimabilanz der Hochschulen. Heute am Thementag im Deutschlandfunk, der heißt So geht Klimaschutz, wollen wir uns mal einen Überblick verschaffen über den Stand der Dinge bei den Hochschulgebäuden mit Bastian Brandau. Bastian, kann man sagen, dass die Hochschulgebäude überwiegend marode sind oder wie schätzt du das ein? Nach deinen Recherchen ist das zu allgemein gesagt.
Also die Unterschiede sind tatsächlich sehr groß und das teilweise auch am selben Standort. Da gibt es dann eben immer noch diesen zugigen Bau aus den 70er Jahren, den du vielleicht gerade beschrieben hast. Und so kenne ich das von der Uni Göttingen, wo ich studiert habe. Der sollte gar nicht so lange stehen. Aber es gibt dann am selben Standort in derselben Stadt auch Neubauten mit einer vorbildlichen Energiebilanz vielleicht, weil an Unis ja auch zum Thema Wärmedämmung oder nachhaltige Architektur geforscht und gelehrt wird. Das wird dann da gleich ausprobiert. Und dann gibt es vielleicht auch noch ein viel älteres Gebäude, das vielleicht gar nicht mal eine so schlechte Energiebilanz hat, obwohl es vielleicht sogar schon 100 Jahre alt ist. Es gibt grundsätzlich immer noch einen Unterschied zwischen Ost und West, denn nach der Wiedervereinigung wurde in den ostdeutschen Bundesländern viel saniert und auch neu gebaut und der Zustand an den Hochschulen im Osten ist dann auf jeden Fall besser, auch energetisch, als bei diesen klassischen Bauten in Westdeutschland aus den 70er, 80er Jahren, als dort eben viele Studierende an die Unis drängten. Und genau, das betrifft dann auch die Energiebilanz dieser Hochschulen. Die Kultusministerkonferenz hat zum Zustand der Hochschulgebäude im vergangenen Jahr einen Bericht vorgestellt und auch darauf hingewiesen, dass Hochschulen eben Multiplikatoren in Lehre und Forschung sind und Gebäude sollten daher auch Vorbilder für nachhaltiges Bauen und Sanieren sowie für einen nachhaltigen Betrieb sein, soweit der Wunsch. Hiervon heißt es dann aber auch, ist der Gebäudebestand der Hochschulen derzeit allerdings überwiegend noch weit entfernt. Das HIS, Institut für Hochschulentwicklung, schätzt den Sanierungsbedarf auf etwa 74 Milliarden Euro und hiervon entfallen etwa 22 Milliarden allein auf die energetischen und klimawirksamen Sanierungsteile. Das kann man zwar nicht ganz genau so rausrechnen, weil viele Maßnahmen dann auch miteinander verbunden sind, aber das ist so ungefähr die Größenordnung, gut 20 Milliarden. So steht es in diesem Bericht zur klimagerechten Sanierung der staatlichen Hochschulen in Deutschland.
Ja, Stichwort Größenordnung, super. Welchen Beitrag, welche Rolle spielen denn eigentlich Hochschulgebäude für das Klima, für den Klimaschutzbeitrag Deutschlands?
Also Bildung ist Ländersache, das merken wir auch bei diesem Thema wieder. Hochschulen sind eben in aller Regel Liegenschaften, also Immobilien der jeweiligen Bundesländer und zwar mit die größten Liegenschaften dieser Bundesländer und das bedeutet eben dementsprechende Energieverbräuche und Treibhausgasemissionen, die Hochschulen haben. Man denke auch an die Universitätskliniken. Deutschland hat sich ja zum 1,5 Grad Ziel des Pariser Klimaabkommens verpflichtet, will bis 2045 die Klimaneutralität erreichen und einige Länder, zum Beispiel Rheinland-Pfalz oder auch Niedersachsen, wollen das bereits früher erreichen, haben auch konkrete Ziele auf dem Weg dorthin formuliert und ja, mit der Sanierung von Hochschulgebäuden haben oder hätten, muss man vielleicht eher sagen, die Länder hier also einen großen Hebel, um die eigenen Ziele zu erreichen, weil Unis, Hochschulen, Unikliniken eben viel, viel größere Immobilien sind als, sagen wir mal, die Ministerien oder andere Landesbehörden. Man muss aber auch sagen, allein durch die Sanierung, darauf wird auch noch in diesem Bericht hingewiesen, ist in der Regel keine Nullbilanz von Gebäuden möglich. Also man kriegt das nicht hin, dass ein Gebäude, was vor ein paar Jahrzehnten gebaut wurde, so gut ist wie eins, was man heute bauen könnte.
Was wird denn mittlerweile alles getan an deutschen Hochschulen und welche Probleme gibt es denn dabei?
Also man kann sagen, immer noch viel zu wenig, um die Klimaziele zu erreichen. Es gab immer mal wieder Forderungen, der Bund müsse da mitfinanzieren, weil es eben nicht um Bildung gehe, sondern um Klimaschutz, also ein anderes Ziel. Aber das haben die Bundesregierung dann immer wieder abgelehnt. Also es bleibt bei den Ländern und damit ist es eben, kann man auch hier wieder sagen, feststellen, sehr unterschiedlich. Einige Länder geben bekannterweise mehr aus für Forschung und Bildung, andere weniger. Ist auch immer die Frage, ob das dann eher in eine neue Professur gesteckt wird oder in die Sanierung. Da haben die Universitäten auch unterschiedliche Freiheiten in der Finanzierung. Da gibt es dann welche, die zum Beispiel in energetische Sanierung investieren und das gesparte Geld sozusagen behalten können. Aber das kann man eben auch sagen, das Geld ist eigentlich immer zu knapp. Und jetzt erreichen zum Beispiel auch langsam diese Gebäude aus den 1990er Jahren langsam ein Alter, in dem einige Anlagen wie Lüftung mal ausgetauscht werden müssten. Und das betrifft dann auch den energetischen Standard dieser Gebäude. Man kann sagen, dass das Thema neue Aufmerksamkeit bekommen hat. Es gibt mehr Austausch, mehr Zusammenhalt, Best-Practice-Modelle. Man setzt inzwischen mehr als Sanierung als auf Neubau. Auch das ist eine Auswirkung. Aber insgesamt kann man sagen, dass da eben noch viel zu tun wäre.
Die energetische Sanierung von Hochschulgebäuden ist ein wichtiges Puzzlestück zur Erreichung der Klimaziele. Das hat Bastian Brandau recherchiert. Und unser Deutschlandfunk-Korrespondent in Niedersachsen hat sich während seiner Recherchen auch die ziemlich ungewöhnliche Heizung der Uni Oldenburg angeschaut. Und er wurde dafür ins Rechenzentrum gebeten.
Der Zutritt zum Serverraum der Uni Oldenburg ist mehrfach gesichert. Die Maschinen sind wertvoll und die hier gespeicherten Daten sind es natürlich auch.
Also das ist unser Hochleistungsrechner Rosa. Der Hochleistungsrechner hat ungefähr eine Leistungsaufnahme von 150 kW.
Stefan Harfst leitet an der Uni Oldenburg den Bereich wissenschaftliches Rechnen. Dazu gehören die drei Hochleistungsrechner, die hier gut gesichert stehen. Die Energie, die sie elektrisch aufnehmen, geben sie als Wärme wieder ab. An der Uni Oldenburg aber nicht einfach an die Umgebungsluft, sondern an in der Rückwand des Serverschranks verlaufende Lamellen.
Man sieht die Verrohrung für das warme Wasser, was auf der einen Seite in die Rechenzone reingeführt wird, die Komponenten kühlt und auf der anderen Seite als heißes Wasser wieder rauskommt. Im Vorlauf ungefähr 42 Grad und im Rücklauf ungefähr 46 Grad.
Wasser, das durch die Leitungen aus dem Nachbarraum kommt und dorthin wieder zurückfließt. In einen Raum mit vielen Rohren, Zählern und einem dunklen Wasserbehälter und dem Herzstück der Anlage.
Vom Funktionsprinzip ist es wie eine Geothermie, also Wärmepumpe, wie man zu Hause kennt.
Ingenieur Mario Bruns zeigt auf die Wärmepumpe, die natürlich wie der gesamte Heizungsraum deutlich größer ist als ähnliche Anlagen für den Hausgebrauch.
Nur die Wärmepumpen, die man zu Hause kennt, die haben halt eine Ausgangstemperatur von 40 Grad und wir haben halt eine Eingangstemperatur von 40 Grad. Deswegen eine Hochtemperatur-Wärmepumpe, die dann auch entsprechend höhere Temperaturen kann.
Die Wärmepumpe kühlt das durch die Computerserver erwärmte Wasser ab. Das kältere Wasser fließt dann wieder an den Servern vorbei. Das ist der erste Kreislauf. Die so gewonnene Energie nutzt die Wärmepumpe, um das Wasser des anderen Kreislaufs zu erwärmen, auf etwa 75 Grad der Temperatur des Wärmenetzes der Uni. Über dicke Rohre, gut isoliert, wird das Wasser dann vom Nachbarraum aus dem Gebäude gepumpt.
Das läuft über ein unterirdisches Rohrsystem, was hier am Campus der Universität verbaut ist. Quasi durch unterirdische Rohre zum Schwimmbad hin und da wird es dann halt in der Technikzentrale genutzt für das Schwimmbad oder wenn es hier im Gebäude genutzt wird für normale Heizkörper.
Die aktuelle Maßnahme sei eine von vielen an der Uni Oldenburg, sagt Mike Möllers, Dezernent für Gebäudemanagement. Aber
das ist, gerade wenn man so die Entwicklung sich betrachtet, ist schon Krönung. Das ist schon eine Fokussierung auf einen kleinen Bereich, Abwärmenutzung vom Rechenzentrum, während man sich so vorher schon mit der großen anderen Energieversorgung mit beschäftigen muss. Wir haben Photovoltaikanlagen auf dem Dach, wir haben für die dezentrale effektive Energieerzeugung, haben wir viele Blockheizkraftwerke an den einzelnen Standorten der Universität errichtet, wo letztendlich effizient Wärme und Strom erzeugt wird.
10-12% des Stromverbrauchs gehe dabei auf das Konto der Server. Deren Rechenleistung hat sich in den vergangenen Jahrzehnten vervielfacht. Mit dem neuen Wasserkühlungssystem durch die Serverabwärme holt die Universität also langfristig etwas von diesen Kosten zurück und spart nach eigenen Angaben etwa 100 Tonnen CO2 jährlich. Das entspreche dem Heizbedarf von rund 30 Vier-Personen-Haushalten. Das Ziel, die Klimaneutralität bereits bis 2030 zu erreichen, also in 6 Jahren.
Da sind wir im Moment dabei, unser Energiekonzept, was wir ja 2017 aufgestellt haben, jetzt nochmal zu aktualisieren. Da spielt eine Rolle, wie wollen wir die Universität Oldenburg sowohl mit Strom als auch mit Wärme regenerativ versorgen. Wir haben im Moment Planung der Neubauten der Medizin. Das ist in 3 Bauabschnitten vorgesehen. Dort planen wir zusammen mit dem staatlichen Baumanagement eine Geothermienutzung, also eine Erdwärmenutzung, um die Wärme regenerativ für diese Standorte zu versorgen und natürlich auch mit Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen dieser einzelnen Gebäude.
Klimaschutz, das ist was für Architekten. Damit müssen sich Planer von Stromnetzen beschäftigen oder Elektrochemiker, die Batterien entwickeln, Physiker und so weiter. Viele denken, wenn es um Klimaschutz geht, tendenziell eher an akademische Berufe. Aber laut Zentralverband des Deutschen Handwerks arbeiten 3,1 Millionen Menschen in Handwerksberufen in knapp 30 Gewerken daran, die Klimawende hierzulande auf die Beine zu stellen. Als Dachdecker zum Beispiel, als ein Klimaschützerberuf, den Thomas Wöstmann präsentiert.
Stefan Rabe ist Dachdeckermeister. Er führt einen Betrieb mit knapp 20 Mitarbeitern in Lemgo. Den Familienbetrieb gibt es seit 1865. Seine Vorfahren mussten sich noch nicht um das kümmern, was jetzt immer mehr gefragt ist, nämlich Solaranlagen aufs Dach zu packen. Mit dem Abarbeiten der Aufträge kommen die Betriebe der Innung kaum hinterher, was wiederum andere unseriöse Mitbewerber für sich ausnutzen, sagt Rabe.
Wenn Sie dann sehen, wie teilweise diese Anlagen aufs Dach gepflastert werden, teilweise ohne Gerüste, also ohne jeden Unfallschutz. Die Dachziegel werden einfach ausgeschnitten, gehen dabei kaputt. Die Solaranlagen werden ohne Windlastberechnungen auf die Dächer gepackt. Dann wird einem teilweise Angst und Bange. Das ist für mich Wildwest auf deutschen Dächern, weil es interessiert irgendwie so richtig keinen.
Und es geht ja bei der Energiewende nicht nur um die neue Solaranlage. Die muss der Dachdecker fachgerecht aufs Dach bekommen, klar. Aber es gehört noch eine Menge mehr dazu, erklärt Rabe, der auch Obermeister bei der Innung ist.
Das Dach ist oben, da geht die meiste Wärme verloren. Wir müssen Wärmedämmungen einbauen. Da gehört ganz viel technisches Wissen dazu, um vernünftige Dampfsperren, Windsperren und so weiter einzubauen. Denn es nützt nichts, wenn ich 20 cm Wärmedämmung ins Dach baue, aber keine anständige Windsperre einbaue. Dann bringt das alles nichts. Und dazu gehört halt Fachwissen.
Und genau dieses Fachwissen fehlt oft. Das hat jetzt eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung festgestellt. Es gibt nicht nur insgesamt viel zu wenige Handwerker. Die, die es gibt, müssten auch vielfach nachgeschult werden. Was angesichts der knappen Personallage und der vielen Aufträge für die Betriebe kaum zu stemmen ist. Allerdings hat die Branche den Vorteil, es gibt den Winter mit schlechtem Wetter. Da wäre Zeit zur Weiterbildung, sagt Rabe.
Stehenbleiben funktioniert nicht und es gibt immer wieder neue Dinge, mit denen man sich beschäftigen muss. Das ist in anderen Berufen genauso, bei uns vielleicht ganz besonders, weil in den letzten Jahren die Energiewende, Photovoltaik und so weiter zusätzlich dazugekommen ist.
Es braucht seine Zeit, um Dachdecker zu qualifizieren, Solaranlagen kompetent zu installieren, um Bauelektriker für Windkraftanlagen nachzuschulen. Zeit, die die Branche kaum hat. In der Ausbildung ist das Handwerk da schon weiter. Der Nachwuchs wird bereits speziell auf die neuen Aufgaben vorbereitet. Die Bertelsmann Stiftung schlägt sogar einen ganz neuen Ausbildungsberuf vor, zum Beispiel als Klimafachkraft. Das könne es für Jugendliche attraktiver machen, als Handwerker die Energiewende voranzubringen.
Sie ist eine der größten Messen in Deutschland und weltweit eine Top-Adresse für Spieledesigner und Gamer. Die Gamescom in Köln, die dieses Jahr mit neuen Besucherrekorden rechnet. Wir schauen auch diese Woche wieder auf die Spielebranche und zwar mit wachsendem Interesse deshalb, weil es immer mehr Lernspiele gibt, es zunehmend Spiele mit pädagogischen Konzepten gibt. Trotzdem, Gaming in der Bildung, das hat sich noch nicht so richtig etabliert und die Frage ist, brauchen wir das überhaupt? Was sind denn da die Vor- und die Nachteile? Darüber sprechen wir insbesondere mit Blick auf die politische Bildung, Demokratiebildung jetzt und auch morgen in unserer Samstagsausgabe von Campus und Karriere. Dann mit meiner Kollegin Petra Enzminger. Die ist jetzt bei mir im Studio. Petra, Gaming und Bildung. Wie passt das zusammen?
Ja, das ist eine Frage, die sich sicherlich nicht zuletzt auch die Eltern stellen, wenn die Kinder ohnehin viel Zeit mit dem Computer und den Computerspielen verbringen. Warum sollen die da jetzt auch noch in der Schule weitermachen mit? Heute Vormittag habe ich darüber in Vorbereitung auf die Sendung mit Nils Böhnke gesprochen. Er ist Bereichsleiter Bildung bei der Stiftung Digitale Spielekultur, eine gemeinnützige Stiftung, muss man aber dazu sagen, der deutschen Gamesbranche. Seiner Meinung nach bieten Computerspiele, mit denen man Wissen vermitteln, Dinge begreifen, auch machen kann, erlebbar machen kann, nicht zuletzt im außerschulischen Bereich die Chance, Kinder und Jugendliche zu erreichen. Ob das allerdings die Erwachsenen auch überzeugt, die ihre Kinder eben lieber nicht noch mehr vorm Computer sitzen sehen, was sagt Nils Böhnke denen?
Da sage ich ganz einfach, Sie bemerken ja den Enthusiasmus, die die Kinder und Jugendlichen dort verspüren für das Medium, also die Zeit und die Leidenschaft. Und alles, was wir machen, ist, diese Leidenschaft nutzbar zu machen für die pädagogische Arbeit. Also was schon da ist, warum es nicht nutzen? Ich würde darüber hinaus auch gehen, dass Spiele so wahnsinnig viele Vorteile bieten, die vielleicht, wenn man selber nicht spielt, einem dann auch erstmal nicht bewusst sind. Also sie bieten ganz fantastische Welten an, sie motivieren ganz wahnsinnig. Es sind dynamische Systeme, die ständig Feedback geben. Das heißt, als Spielerin kann man sich da ausprobieren und kriegt dann immer eine Rückmeldung vom Spiel, was funktioniert und was nicht. Also sind Erprobungsräume. Spiele bieten die Möglichkeit zum Eintauchen in andere Rollen, Identitäten, zum Wechsel von eigenen Perspektiven, eigene Standpunkte überdenken, die auch begründen und kommunizieren müssen. Also das können Spiele einfach leisten, vielleicht auf eine Art und Weise, wie es Film und Buch so erstmal nicht kann, weil ein Spiel ja ständig dazu auffordert, zu handeln und damit den eigenen Standpunkt ja auch zu begründen.
Die Vorteile also, die Nils Böhnke von der Stiftung Digitale Spielekultur da aufgezählt hat. Aber wenn der Einsatz dann sein soll, dann gibt es eben auch Hürden. Die Technik zum Beispiel immer noch nicht überall so vorhanden, dass umfangreiche Spiele überhaupt laufen können.
Darüber hinaus fehlt es an Erfahrungswerten. Also zwar passiert viel in der informellen Bildung, aber das ist häufig noch sehr punktuell und nicht auf breiter Basis, wie Spiele eingesetzt werden können. Da kommt es dann eben vor, dass so eine Playstation reingestellt wird und dann ist es eben betreutes Zocken. Aber damit findet jetzt de facto keine Bildungsarbeit statt. Das heißt, da braucht es noch mehr Lernprozesse oder Fortbildung bei den Erziehern, Betreuern und Pädagogen vor Ort. Und natürlich braucht es auch, das ist auch so ein Hindernis in Deutschland leider, eine gesellschaftliche Offenheit dafür und eine Anerkennung von Spielen, dass sie sich dafür eignen. Also häufig trifft man erstmal auf Ablehnung, im besten Fall auf Desinteresse bei Eltern und Pädagogen. Das heißt, da bleiben Potenziale einfach ungenutzt liegen.
Und ob das wirklich so ist, welche Potenziale Spiele gerade auch im Bereich der politischen Bildung bieten, aber auch welche Fallstricke es da gibt, wenn sowas eingesetzt werden soll, welche Gefahren auch womöglich, darüber werden wir dann auf jeden Fall sprechen morgen in der Sendung.
Ja, das ist das Thema in unserer Samstagsausgabe von Campus und Karriere. Machen Sie mit bei unserer Sendung, schreiben Sie an campus@deutschlandfunk.de oder schicken Sie uns eine WhatsApp-Nachricht 0173 535 8089. Und nochmal, falls Sie den Stift gerade in der Hand haben, 0173 535 8089, unsere WhatsApp-Nummer. Wie soll unsere Gesellschaft von morgen aussehen? Wie wollen wir künftig zusammenleben? Und welche Rolle spielt die Demokratie dabei? Kinder und Jugendliche, die gestalten schon oder schon bald unsere Gesellschaft aktiv mit. Wie diese Vision eines guten, gerechten Zusammenlebens aussehen kann, das wird den jungen Menschen auch immer mehr in Spielen gezeigt, sogenannten Serious Games, von denen viele auf der gerade laufenden Messe Gamescom in Köln gezeigt werden. Darüber haben wir eben gesprochen. Martin Schütz ist auf der Gamescom vor Ort. Martin, welche Rolle spielen diese ernsten Spiele denn dort?
Die spielen eigentlich auch hier auf der Gamescom durchaus eine Rolle. Also die sogenannten Serious- und Indie-Games, die füllen mittlerweile eine komplette Messehalle hier in Köln.
Und ist das ein Nischenmarkt oder wie werden solche Spiele angenommen?
Also ehrlicherweise ist die Halle genauso voll wie die Hallen, in denen die Blockbuster präsentiert werden, die du eben schon angesprochen hast. Also dieses Genre der Serious Games, das ist wirklich sehr stark in den vergangenen Jahren gewachsen. Und in der Gaming-Szene gibt es viele Fans dieser Serious- oder Indie-Games. Das liegt auch daran, dass die Spiele zwar grafisch jetzt nicht so opulent sind, aber meistens auch nicht so lange dauern. Also man zwischendrin mal schnell ein Spiel einfach mal anspielen kann und sich die Zeit damit vertreiben kann, ohne dass direkt das gesamte Wochenende verplant ist. Und sie oft eine ganz andere Erzählidee haben als die großen Spiele und wenn sie gut gemacht sind, dann auch den Spagat schaffen zwischen Spielen und pietätvollem Umgang mit wirklich ernsten Themen.
Gut gemacht, wie stelle ich mir das denn vor? Wirken solche Themen dann nicht ein bisschen trocken oder gewollt oder vielleicht sogar aufgesetzt pädagogisch?
Also die sehen schon anders aus als die Blockbuster, das muss man ganz ehrlich sagen. Die Serious Games sind weniger knallig, die sind nicht so mit einer ausufernden Grafik versehen und die klingen auch ganz anders. Also die Musik ist dann weniger mitreißend. Das liegt aber auch an den Entwicklungskosten. Also ein gutes Serious Game kostet maximal eine niedrige sechsstellige Summe und die großen Blockbuster, die verschlingen schon teilweise Budgets von über 100 Millionen Euro und das sieht und hört man dann eben auch, dass da mehr Geld drin steckt.
Und wie sind diese Serious Games dann aufgemacht, damit die Themen tatsächlich attraktiv rüberkommen?
Also beispielsweise lassen Museen und Gedenkstätte solche Spiele entwickeln. In diesem Jahr hat den Deutschen Computerspielepreis das Spiel Friedrich Ebert, Der Weg zur Demokratie, so heißt das, gewonnen. Und das hat die Gedenkstätte Reichspräsident Friedrich Ebert in Auftrag gegeben.
In diesem Spiel handelst du als Friedrich Ebert. Aufgabe ist es, durch strategisches Handeln die eigenen politischen Ziele zu erreichen und eine demokratische Grundordnung aufzubauen. Um zu gewinnen, musst du Meilensteine auf dem Weg zu einer Demokratie erreichen.
Also die Spielenden agieren von Friedrich Eberts Schreibtisch aus als Reichspräsident, unterlegt immer mit passender Musik. Die erleben dann, unter welchen Zwängen und Druck Friedrich Ebert stand, um beispielsweise die Inflation zu bekämpfen oder auf Putschversuche zu reagieren. Und wie sehr Ebert auch immer das Gefühl hatte, mir fehlt die Zeit, um in Deutschland die Demokratie wirklich tief zu verankern.
Serious Games, da gibt es also ein großes Spektrum, eine Menge Ansätze und Themen. Werden denn auch bestimmte Themenbereiche ausgeklammert?
Also festgelegt sind die Spiele gar nicht. Die Bandbreite ist, muss man wirklich sagen, riesig. Allerdings auch die Qualitätsunterschiede. Also nicht alles, was hier auf der Gamescom gezeigt wird, ist preisverdächtig oder gut gemacht. Es gibt auch Spiele, die nicht innovativ sind und die dann letztlich auch keine Werte vermitteln.
Wie sieht es denn mit dem Thema Klima bei den Serious Games aus? Heute ist ja Klimatag im Deutschlandfunk. Gibt es sowas auch in Spielen? Kommt das Thema vor?
Ja, das ist auch ein Thema hier auf der Gamescom. Der Klimawandel eignet sich gut, um in Spielen umgesetzt zu werden, findet Linda Kruse. Die ist Game Designerin und Professorin für Spieleentwicklung an der Hochschule in Mainz. Und aus ihrer Sicht ist der Klimawandel sehr abstrakt und komplex. Und ein Computerspiel kann dazu beitragen, dass Zusammenhänge besser verstanden werden.
Ein Spiel kann mir halt helfen, diese komplexen systemischen Zusammenhänge zu begreifen. Ich kann Parameter ändern und kann mir halt angucken, was wäre, wenn ich jetzt 1 Grad mehr auf diesem Planeten an Temperatur halt habe, was hat das für Auswirkungen? Und dadurch, dass ich das in seiner Komplexität zum Beispiel in einem Spiel dann erleben kann, verstehe ich dann halt auch, wo Abhängigkeiten sind. Und das habe ich halt natürlich in meinem Alltag, sehe ich das vielleicht nicht unbedingt. Aber alles, was sehr systemisch ist, ist halt super in Spielen darzustellen.
So, deswegen gibt es beispielsweise auch Spiele, in denen simuliert wird, wie komplex es ist, dass eine virtuelle Stadt ihre Energieproduktion auf erneuerbare Energiequellen umstellt.
Martin Schütz von der Gamescom, vielen Dank für die Einblicke in den Stand der Dinge bei den Serious Games, bei Lernspielen. Lernspiele, die politisch bilden, demokratische Werte vermitteln. Nochmal, wenn Sie sich an unserer Sendung, die dieses Thema hat, morgen beteiligen wollen, 00800 4464 4464 oder campus@deutschlandfunk.de. Das ist dann Campus und Karriere morgen um 14.05 Uhr. Und für heute war's das. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Leonard Ameln. Einen schönen Tag Ihnen noch.